Pato! Ob jetzt diese Reifen quietschen vom Elektromotor, vom Verbrenner, Wasserstoff oder von Gummibärchen und Liebe, das lassen wir jetzt heute mal nicht offen bei Herrgott, fahr doch, der Go-Mobilitäts-Podcast. Ja, ich bin der Tom Drabitsch, das habe ich dann noch den Andi, aber das ist jetzt alles egal, denn wir haben einen Gast zum allerersten Mal bei uns in der 16. Folge von unserem Podcast, nämlich den Robin Engelhardt. Und das heißt auch schon, ja, Robin ist meiner Meinung nach einer, der was zu sagen hat, wenn es um E-Mobilität geht, denn ich habe den Robin mal bei einer Fahrveranstaltung für Volkswagen, für den E-Up kennengelernt. Und servus Robin, das war doch ein toller Abend, oder, mit den alten Männern?
Ja, hallo auch nochmal von mir und danke für die Einladung. Das war in der Tat ein denkwürdiger Abend, das war eine witzige Veranstaltung. Da hat ja VW quasi den E-Up einmal rund erneuert und uns vorgeführt und ich war so einer der wenigen als Elektro-Freak, der schon immer so unterwegs ist und viele andere waren so aus der Verbrennerriege. Das war ziemlich witzig, als wir uns da unterhalten haben.
Ja, vor allem warst du auch der Einzige am Tisch unter 30, glaube ich. Also es war tatsächlich so, dass... Die Branche, also der Andi kennt das ja, der ist ja, man sieht es jetzt nicht zwingend, aber er ist ja auch unter 30.
Ja, was heißt, man sieht es nicht zwingend, hallo?
Na, du lebst ja schneller.
Also naja, gut, aber ich müsste mich jetzt einfach nur ein bisschen rasieren und ich würde auch schon wie 12. Super, dann würden mich die Leute fragen, ob ich überhaupt Auto fahren darf.
Ich bin über jedes graue Haar froh bei mir. Also das hilft einem bei der Arbeit durchaus im TV. Online ist das nicht so. Robin, du bist ja auch sehr, sehr, sehr stark online, wenn es um so Themen geht wie E-Mobilität. Und deswegen ist auch der Grund, warum wir heute eine E-Mobility-Sonder-Podcast-Folge machen. Und der Andi ist so wie ich natürlich mit allem unterwegs, was irgendwie vier Räder hat, muss oft nicht mal vier haben. Und sich bewegt, aber das ist natürlich heute nach wie vor meistens ein Verbrenner, der da dranhängt, ein Diesel, ein Benziner, Hybridgeschichte. Aber du bist ja ein Hardcore-Typ, also wirklich harter Stromer.
Das stimmt, ja. Ich bin auch kein klassischer Car-Guy, sondern ich bin jemand, der sich eigentlich bis zu seinem 14. Lebensjahr gar nicht für Autos interessiert hat tatsächlich. Und dann hat mich mein Papa mal auf ein Autotreffen mitgeschleift, wo ich dann mal zufällig in einem Tesla drin saß. Und an dem Moment war es dann vorbei, dann war die Begeisterung da, aber halt wirklich auch eigentlich nur für Elektroautos. Also mit Verbrennern kann man mich kaum ködern. Die Geschichte ging dann weiter. Ich wollte das Auto unbedingt haben. Mein Papa hat natürlich gesagt, wir sind Schwaben, das ist Blödsinn, so ein Auto, das ist viel zu teuer, sowas machen wir nicht.
Geil, muss man Mercedes fahren normalerweise.
So, genau, war natürlich auch davor immer Mercedes, ganz klar. Und dann habe ich mal angefangen zu rechnen, was er als Außendienstler bei 60.000 Kilometer im Jahr eigentlich für Benzin und Wartung ausgibt und habe gemerkt, da könnte es sich dann irgendwann tatsächlich lohnen, so einen Tesla zu holen, weil er damit deutlich billiger unterwegs ist als mit einem Verbrenner. So kam es dann und so bin ich in diese ganze Szene reingerutscht. Wir haben dann auch zwischendurch mal ein bisschen die Autos vermietet und als ich mit dem Studium angefangen habe, ich bin jetzt an der TU München und mache Maschinenbau, bin ich so ein bisschen in diese journalistische Ecke reingerutscht und dadurch haben wir uns dann ja auch kennengelernt. Und mache seitdem für verschiedene Magazine Autotests und schreibe Berichte und schau, wie sich die Autos im Alltag schlagen. Und das ist so das,
ja,
was ich mache.
Ja, du bist jetzt ganz elegant Maschinenbau, gerade Elektrotechnik. Das ist das, was mir... Also, warum nicht Elektrotechnik?
Die habe ich angefangen, aber ich habe recht schnell gemerkt, dass es mir nicht gefällt. Also die machen tatsächlich, zumindest bei uns an der Uni, ist alles, was Elektroautos betrifft, obwohl es halt auch Elektro im Namen hat, eher bei den Maschinenbauern angesiedelt. Und deswegen bin ich dann nach relativ kurzer Zeit rübergewechselt und bin jetzt beim Maschinenbau auch sehr glücklich.
Okay.
Ja, also ich meine, es ist ein irrsinnig witziger Grund eigentlich zu sagen, man ist zum Tesla gewechselt, weil es günstiger ist.
Ja.
Das habe ich eigentlich so auch noch nie gehört.
Das ist auch sowas, was auch eine große Beschäftigung von mir ist, was man sehr zeitintensiv betreiben kann, wenn man will. Das ist jede Menge Mythen übers Elektroauto quasi aus der Welt schaffen, weil viele denken ja immer, das ist teurer, aber es ist eben nicht zwingend so. Ich meine, jetzt gibt es die Förderung sowieso noch, zumindest in Deutschland, weiß ich nicht, wie das in Österreich aussieht, aber damals gab es die noch nicht. Damals war es wirklich rein die Rechnung, Benzin ist wahnsinnig teuer und Strom ist im Verhältnis einfach viel, viel günstiger. Zumal ja Tesla damals noch die Gratis-Supercharger hatte. Und dann ist es eigentlich relativ einfache Mathematik, was billiger ist.
Okay, na gut, der Treibstoff kostet in Österreich ein bisschen weniger, war der Diesel über 20 Jahre sehr stark von der EU gefördert. Und wir haben halt ein anderes Steuersystem. Bei uns sind Benziner natürlich mit einer Normverbrauchsabgabe wesentlich teurer als in Deutschland, kommt doch dazu. Mhm. Und auch die motorbezogene Versicherungssteuer ist eigentlich verglichen im internationalen Schnitt, glaube ich, abartig teuer, oder?
Nein, es ist aber absoluter Wahnsinn, ja? Weil tatsächlich für jedes PS, was wir mehr fahren, da bluten wir. Also jedes Geldbörsel blutet, wenn man mehr hat als 50 PS. Und also es hat ja jedes Auto mehr als 50 PS. Das heißt, als Autofahrer bist du im Endeffekt einfach eine arme Sau, die permanent gemolken wird. Das ist halt schon hart.
Du melkst also Schweine. Nicht schlecht, Andi.
Naja,
der Leckere.
Naja, also du, Käse kannst das all machen.
Alles klar, wir bleiben jetzt aber beim Thema, und zwar, was wir denn so fahren. Robin, du bist aber tatsächlich auch, also nicht bei diesen Autotreffen geblieben, sondern du bist ja aktiv Tesla-Fahrer geworden, oder? Du fährst auch Tesla.
Genau, wir haben für die Autovermietung dann mehrere geholt, Teslas. Haben das allerdings mittlerweile auch wieder reduziert, weil wir gemerkt haben, das läuft gar nicht so gut, wenn jeder das nebenher macht. Ich noch studiere, meine Eltern arbeiten und so weiter und so fort. Deswegen haben wir jetzt noch wenige Autos, aber wir haben welche. Und solange der Tesla nicht vermietet ist, kann ich den dann fahren. Und das ist dann quasi oft das Fahrzeug, was ich habe. Sehr oft habe ich aber auch entweder irgendwelche Testautos oder tatsächlich, weil ich in München in der Stadt wohne, ganz oft das Fahrrad, weil es da relativ wenig Spaß macht, Auto zu fahren.
Ja, das ist in München, es ist tatsächlich eine Katastrophe. Also das ist noch schlimmer als wie bei uns. Also ich habe zeitlang in München gelebt, aber München ist echt Autofahren unfreundlich. Also es ist einfach Fahrradfahren unfreundlich eigentlich auch.
Ja, stimmt, weil dort gibt's, ist ja die Welthauptstadt des Bieres, ja, und da gehst du am besten zu Fuß heim.
So.
Ja, auch wahr. Was ist das für ein Tesla, den du fährst?
Das ist ein etwas älterer 90D Model S von 2016. Damals haben wir diese Flotte aufgebaut und den haben wir jetzt immer noch.
Der zieht aber noch immer recht gut vom Fleck. Also 90D?
Ja, der macht, ich weiß die genaue Zahl gar nicht auswendig, aber das sind irgendwas über 400 PS und knapp über 4 Sekunden auf 100. Also man kann immer noch damit arbeiten.
Ja.
Als Student nicht schlecht. Andi, was bist denn du gefahren?
Ja, ich bin auch was Elektrisches gefahren, also zumindest so halber, auch was zu München passendes, nämlich der Mercedes-Stern. Ja? Also jetzt nicht, weil, ja, weißt du, wegen Geld und so, wurscht. Ich fahre gerade einen GLA 250e, also Mercedes, kleines SUV, kleinstes Mercedes-SUV mit dem 1300er Benziner. Und noch eine E-Maschine, macht summa summarum ein bisschen was über 200 PS und 450 Newtonmeter. Also das marschiert schon ordentlich. Das merkt man ganz besonders gut, weil es nur über die Vorderachse geht. Und ja, wenn es jetzt mal so ein diesiges, grausliches Wetter ist und die Straße eher nass, ja, dann geht das auch relativ oft durch, diese Vorderachse.
Wie viele Kilometer gehen rein elektrisch?
Ja, schon, also 45, 50 in jedem
realistisch.
Fall. Ja, okay. Auf jeden Fall. Also es sind ja sogar, nach einem EFZ sind es 67. Aber ein EFZ ist halt gleichzeitig für Mistkäfer, ja.
Also das fährst du genau als Max Mustermann auf der Laborstraße 1. Also
das fahre ich, wenn ich von mir zu Hause in die Arbeit fahre, weil dann fahre ich vom Berg runter.
Ah ja, das ist bei mir vom Haus bis zur Ausfahrt quasi. Naja, gut, ich fahre auch ein teilelektrisches Auto. Ich war zwar letzte Woche war ich mit dem Nissan Leaf unterwegs, voll elektrisch. Und diese Woche teilelektrisch einen Porsche Panamera S E-Hybrid. Hat, wow. hat auch mehr als 50 PS. kommt am Papier über 60 Kilometer, real auch 45. Ist okay, wenn man die Möglichkeit hat zu laden. Wenn man die Möglichkeit nicht hat, dann ist es Schwachsinn. Aber sonst wäre es für mich als Teilelektriker denke ich, gar nicht so schlecht. Nur ich sehe schon, der Robin rollt mit den Augen als vollelektrischer. Was, jetzt hätte ich es gern gewusst.
Ja, aber darf ich da ganz kurz einhaken? Ja. Wenn man jetzt tatsächlich sagt, okay, man hat jetzt da etwas mehr Platzbedarf, möchte aber gar kein SUV, weil man entweder nicht zu hoch sitzen will oder auch einfach ein SUV zu protzig findet, dann hat man ja gar keine andere Möglichkeit. Also dann ist
als einen Porsche zu kaufen?
Als einen Porsche, du hast den ja als Sport Turismo, ja?
Ja.
Also mit kombiartigem Aufbau, wunderschönes Heck mit etwas Platz drinnen. In jedem Fall kommt man ja eigentlich gar nicht mehr in die Nähe eines elektrischen Kombis, jetzt salopp gesagt, als mit diesem Fahrzeug.
Naja, den Taycan, den neuen. Sporttourismus.
Ja, den gibt es ja noch nicht.
Ja, noch
ja,
nicht.
Ja, genau.
Noch nicht.
Ja, ihr sprecht schon einen wunden Punkt dann. Also das ist ein Thema, was ich auch oft habe mit vielen Leuten, wo ich rede, wo man eben fragt, warum fährst du ein Hybrid? Dass halt viele sagen, ja, ich hätte gerne einen elektrischen Kombi und alle bauen halt blöderweise nur SUVs, die zwar außen wahnsinnig groß sind, aber halt innen gar nicht so viel Platz haben. Und ja, da denke ich jetzt aber so langsam tut sich was. Ich glaube, Renault hat irgendwas angekündigt und VW hat ja auch irgend so ein Ding in der Pipeline aus der ID-Reihe, der dann als Passat-Variante kommen soll, quasi so von den Abmessungen her. Da bin ich ganz zuversichtlich, dass das Thema elektrischer Kombi jetzt dann auch irgendwann mal behandelt wird, weil das ist, glaube ich, wirklich so das letzte Modell-Ding eigentlich, was noch fehlt.
Ein Cabrio. Cabrio, das gab es, glaube ich, den letzten, war das nicht Tesla, den Roadster und dann war es vorbei.
Ja, aber das war der Start von dem Ganzen, ein umgebauter Lotus.
Ja, aber ich sehe den neuen Tesla Roadster hinter.
Hinterm Robin, gell?
Robin, ja. da bin ich schon sehr gespannt, was da daraus wird. Nur, also um zurückzukommen, ich denke, dass zum Beispiel dieser Skoda Enyaq iV, dass der noch am nächsten an einem Kombi dran ist. Weil, klar, die verkaufen das mit dem SUV-Badge drauf, aber im Grunde genommen ist es ein Kombi oder ein Van. Hm. Eigentlich ist es ein Van, der Enyaq iV.
Ja, eigentlich schon.
Ja, aber wir sind ja schon voll im Team. Wir sind also voll im Thema. Und voll im, ja. Ich habe mich nicht im Team, im Team. Ja, ja. Andi.
Was wolltest du heute nicht sagen?
Shit. Wisst ihr, ganz kurz vielleicht, ich wohne ja in einem Studentenwohnheim und bin von einigermaßen jungen Leuten umgeben und man macht die ganze Zeit entsprechende Witze und ich dachte, sowas wird mit zunehmendem Alter irgendwann mal besser, aber ich sehe an euch, ich glaube nicht.
Nein. Naja, ich meine, ich bin ja noch unter 30, der Tom nicht mehr.
Nein, ich bin gerade noch so unter 40. Aber ja. Ich will dir nur mal eines sagen, hier das ganze Digi-Zeug hast du nicht drauf. Das habe ich heute gesehen. Ich meine, du bist ja eingeloggt als Isabella.
Das ist, ja, weil ich, ja, ich bin halt ein technisches Antitalent. Ich hasse das.
Ja, das finde ich schön, dass du dann der Menschheit Technologie erklärst.
Nein, Technologie und digitale Software, was weiß ich was, schmoren, ist ein Unterschied. Also ein Laptop ist etwas anderes als ein Fahrzeug. Das eine klappt man auf und das andere macht man auf. Ins eine kann man sich reinsetzen, ins andere nicht.
Ja, dann stellst du dich mal zu Herrn Elon Musk und erklär das. Also so viel um zu einem Laptop ist dabei ein Auto nicht.
Naja, die Primärfunktion.
Ja.
Das, okay, danke. Also die Primärfunktion ist durchaus eine andere, weil ins eine schaue ich rein und klopfe mir auf ein paar Tasten und beim anderen, da fahre ich damit.
Danke für diese unglaublich präzise Erläuterung des Themas. Aber ich würde jetzt nochmal gern zu Tesla zurückkommen. Und zwar, Tesla baut jetzt dann demnächst in Deutschland, in Berlin. Was denkst du? Also ich hatte ja meine Begegnung mit Tesla. Ich bin nicht ganz unkritisch, wenn es um Tesla geht. Ich hatte auch die Möglichkeit, wie das Model 3 in Amerika rauskam, in Florida mal eine Runde damit zu drehen. Und ich war erschüttert über die Verarbeitung. Denkst du, dass dann das Werk in Deutschland hier ein bisschen was ausrichten kann, dass die Verarbeitung ein bisschen deutscher wird bei den Teslas?
Ich glaube sehr. Also das liegt ja zu einem nicht unerheblichen Teil auch dran, was für Leute da arbeiten. Und die suchen ja jetzt gerade auch und die holen sich dann hoffentlich auch gute Leute von Daimler, von VW und von BMW. Und dann kann ich mir schon vorstellen, dass wir da einen ordentlichen Sprung sehen. Man sieht es übrigens, meine ich, auch schon an den Model 3, die aus China kommen, weil selbst die Chinesen bauen halt bessere Autos als die Amerikaner. Auch da hat sich an der Qualität schon was getan. Und was man natürlich auch sagen muss, wenn du ein frühes Model 3 hast, war das natürlich aus der sogenannten Produktionshölle. Das heißt, da, wo sie wirklich im Zelt von Hand noch dran rumgedengelt haben, was natürlich mittlerweile auch bedeutend besser geworden ist. Also ich glaube, spätestens wenn sie in Deutschland sind, sind sie dann wirklich auf einem Niveau mit den etablierten Autobauern. Von der Qualität bin ich ziemlich
zuversichtlich. Ja, die zahlen ja auch extrem viel, was ich da gelesen habe. Ab 2.700 Euro für ungelernte Kräfte, ab 3.500 Euro für gelernte Fachkräfte und irgendwie mit Abitur oder Ingenieurstitel, da ist man irgendwo bei 5.000 Euro. Also, ich mir selber kurz überlegt, aber dann habe ich mir gedacht, naja, das...
Was meinst du? Hast du gedacht, ungelernter...
Ja, so als ungelernter...
du hast doch was schon gelernt.
Ich habe was gelernt, aber nichts Gescheites, deswegen muss ich das jetzt machen.
Stimmt. Deswegen arbeitest du bei uns.
Ja. Nein, aber das ist schon Wahnsinn. Also das erinnert mich jetzt da irgendwie an die Geschichte zurück von Werner von Siemens, der irgendwie gemeint hat, was war dieser berühmte Spruch? Irgendwas wegen Arbeiten und gut bezahlen und ich habe deswegen so gute Leute, weil ich gut bezahle, irgend sowas, ja. Also Gewerkschafts.
Ich glaube ja, Bosch hat das gesagt.
Oder
aber Bosch. Ich bin mir nicht sicher.
Ich glaube auch. Aber du hast chinesische Produktion. Das ist ein gutes. Ich habe natürlich auch ein bisschen vorrecherchiert, weil so viel haben wir uns jetzt in Valencia nicht unterhalten. Weil ich als alter Mensch natürlich früh ins Bett gehe. Ich habe gesehen, dass du ein Foto gepostet hast mit einem NIO. Ich denke, es war ein NIO. Ist das korrekt?
Richtig, ja.
Das ist so eine Marke, zu der haben wir ja gar keinen Zugriff, obwohl Bauteile von NIO in Österreich sogar entwickelt werden. Die haben sogar so ein kleines Entwicklungsbüro in Wien-Nähe. Wie ist denn das so mit dem NIO? Also das brennt mir, weil das hat mich sofort interessiert, weil ich konnte das nie fahren bis jetzt.
Also das Auto ist erschreckend gut, muss man sagen. Die haben verdammt viel von dem, was bei Tesla schlecht ist, also eben gerade Verarbeitungsqualität, machen die bedeutend besser und machen die wirklich auf dem Niveau von dem deutschen Hersteller. Also wenn man eine Tür zuschlägt, wenn man die Oberflächen anfasst, allein auch die Geräuschkulisse, die Dämmung und so weiter, das ist schon wirklich ganz große Klasse. Und wenn du da jemand mit verbundenen Augen hinsetzt, dann würde der wahrscheinlich nicht merken, dass das ein chinesisches Auto ist, sondern das könnte zumindest ein Laie auch sehr gut für ein deutsches Auto halten. Also dafür, dass man immer sagt, Made in China sei nicht so gut, die Qualität ist wirklich... Ja, also mich hat es beim ersten Mal, ich bin den ES8 auch gefahren vor einem Jahr, das erste Mal hat mich das wirklich fast schon schockiert, wie gut die Autos bauen können, wenn man das davor nicht kannte. Und andererseits gibt's eigentlich nur eine wirkliche Schwachstelle, die sie sich bei dem Auto geleistet haben. Und das ist halt, dass sie einen relativ hohen Verbrauch haben. Also man kann den, wenn man möchte, gut und gerne mit 30 Kilowattstunden fahren. Und ein vergleichbarer Tesla ist dann halt eher bei 20 oder 22 Kilowattstunden auf 100 Kilometer. Das heißt, der säuft halt wirklich wie ein Loch. Kompensiert wird es allerdings dadurch, dass das Auto verhältnismäßig günstig ist. Und ich kann mir vorstellen, wenn die mal in Deutschland oder auch grundsätzlich weltweit verkaufen, sind die ein ziemlich ernstzunehmender Konkurrent, sowohl für unsere Autobauer als auch für Tesla.
Aber warum sind sie noch nicht in Europa angekommen? Weil man hört, also wenn man jetzt zum Beispiel die Formel E auch verfolgt, dann kennt man den Namen ja, NIO und XCV. Die haben vor, glaube ich, 3 Jahren einmal ein unfassbar schnelles Sportauto gebaut. Also ein Rennwagen, das auf der Nordschleife irgendwelche Rekorde gebrochen hat. Aber das heißt, die sind schon weit über so einen Prototypen-Status hinaus. Wenn du sagst, die Qualität ist wunderbar, das Auto fährt sich gut, der Preis wäre absolut angemessen. Aber warum sind die noch nicht da?
Die bauen auch schon zigtausende Autos, aber ich glaube tatsächlich, die haben einfach gerade keinen Grund, weil die natürlich auch ihre Produktion erstmal hochfahren müssen. Solange die genügend Nachfrage in China haben, gibt es keinen Grund, sich das ganze Drama mit Export und Zulassung und sonst was in andere Märkte anzutun, sondern die können erstmal anfangen, das schön auf dem Heimatmarkt zu machen und später dann irgendwann, wenn sie mal noch mehr Autos produzieren, dann anfangen, ins Ausland zu verkaufen.
Aber wenn man jetzt sagt, so zum Beispiel NIO ist eine Marke, die für mich in einer Linie steht mit zum Beispiel Byton oder Rivian oder diese ganzen Marken, diese ganzen Autos, die man vielleicht aus den sozialen Netzwerken kennt, wo man Bilder davon kennt, die ja augenscheinlich auch fahren. Aber wo sind die?
Naja, der NIO halt in China. Also deswegen siehst du da keine auf der Straße, weil es halt die tatsächlich nur in China gibt. Aber da müsste ich jetzt die Zulassungszahlen raussuchen, die habe ich nicht im Kopf. Aber es sind tatsächlich mehrere tausend Autos, die die schon im Monat verkaufen, was die auch schon von anderen Startups unterscheidet, weil ja Byton zum Beispiel, glaube ich, noch kein einziges Seriending auf der Straße hat, während NIO wirklich schon Autos mehr oder weniger in Serie, ist halt noch klein, aber schon ordentlich baut und an Endkunden ausliefert wie ein normaler Autohersteller.
Das ist halt auch, der asiatische Markt ist natürlich auch sehr attraktiv für europäische Hersteller, also vor allem für die deutschen Hersteller ist das mit der Elektromobilität auch ein ganz heißes Eisen. Nur umgekehrt, denkst du, dass die deutsche Autoindustrie natürlich auch alles unternehmen wird, um chinesische Unternehmen, da gibt es ja schon mehrere jetzt, dass die rausgedrängt werden oder dass man da bewusst versucht, dass die gar nicht einen Fuß fassen können in Europa?
Ich kann mir natürlich schon vorstellen, dass unsere Autobauer was dagegen haben, aber ich wüsste jetzt nicht, wie sie es verhindern wollten. Und andersrum, falls du vielleicht darauf anspielst, ob ein Deutscher sich ein chinesisches Auto kaufen würde, da würde ich sagen, gucken wir uns mal an, wie das war, als die Koreaner hergekommen sind oder die Japaner. Damals, früher, lange bevor ich geboren war. Da hat man ja auch immer gedacht, sowas kauft nie jemand. Und jetzt sagen sie es bei den Chinesen auch. Und ich glaube, wenn das Angebot preislich passt, weil darum geht's dann am Ende bei den meisten halt bei einem Auto doch, dann wird sich das genauso gut verkaufen, wie es bei den Japanern war und wie es bei den Koreanern auch war.
Na gut, und vor allen Dingen muss man ja schon auch sagen, dass beispielsweise sehr viele Volvos, die bei uns herumfahren, auch in China zusammengebaut sind. Und auch zum Beispiel das absolute Superluxus High-End-Performance-Ding, der Polestar 1, ist zwar ein 600 PS 200.000 Euro Auto, aber auch aus China.
Und der BMW iX3, den sie ja mit groß Tamtam vorgestellt haben, als erstes Elektroauto nach dem i3, also mit 7 Jahren Abstand war das ja, wird auch im Werk in China gefertigt und scheint qualitativ auch in Ordnung zu sein.
Mhm. Findest du, hat BMW den Anschluss verpasst? Weil es ist schon irgendwie symptomatisch für Autobauer, die sehr früh angefangen haben, Serien-Elektroautos zu bauen. Beispielsweise Mitsubishi mit dem iMiV, die ja grundsätzlich die allerersten waren. Die haben es komplett verschlafen.
Naja, aber die haben das gemeinsam gemacht mit Citroën und mit Peugeot. Also das war ja nicht so eine...
Ja, das war aber dann eine Lizenzgeschichte. Und auch BMW, die ja den i3 rausgebracht haben und dann eigentlich sehr, sehr lange nichts, also im Gegensatz zu anderen Herstellern, wo sich ja sehr viel jetzt am Elektromarkt getan hat. Glaubst du, haben sie verschlafen oder was? Warum?
Also zum Warum würde ich sagen, man hat halt, wie du richtig sagst, den i3 2013 oder 2012, irgendwo um den Dreh rum war es ja, rausgebracht und das war halt einfach noch zu früh. Der war zu teuer, der hatte wenig Reichweite, der war entsprechend wenig nachgefragt. Sie haben auch den Fehler gemacht mit dem Carbon, was nicht so wahnsinnig viele Vorteile bringt, aber schweineteuer ist. Da sind sie quasi mit auf die Nase geflogen und haben jede Menge Geld da drin versenkt und deswegen haben sie gesagt, Elektro, da lassen wir jetzt lieber mal die Finger von. Ich glaube aber mittlerweile, dass sie die Zeichen der Zeit schon erkannt haben und da jetzt auch wieder rein wollen, aber jetzt halt den Rückstand aufholen müssen. Aber ich glaube, verstanden haben sie es so langsam. Ich war vor ein paar Monaten oder auch vor ein paar Jahren noch skeptischer bei BMW, aber ich glaube mittlerweile... Ist da so eine Wende erkennbar? Sieht man jetzt auch daran, dass sie vor ein paar Wochen erst angekündigt haben, dass sie jetzt eine reine Elektroplattform bringen? Weil ja davor bei BMW die Linie war, wir bauen Verbrenner und Elektro und vielleicht auch noch Wasserstoff alles in die gleiche Plattform ein. Und jetzt hat BMW gesagt, nein, die Strategie macht keinen Sinn mehr. Wir wollen ab 2025 eine reine Elektroplattform bauen, die definitiv so konzipiert ist, dass halt nur ein Akku reinkommt und kein Verbrenner mehr. Und da glaube ich ja, sind sie jetzt schon auf einem guten Weg? Die Frage ist halt, ist das noch rechtzeitig im Vergleich zu VW oder zu Tesla oder auch vielleicht zu den chinesischen Mitbewerbern? Man muss aber andersrum auch sagen, sie sind damit bei weitem nicht die Letzten, weil Daimler hat ja zum Beispiel auch nur den EQC auf der Straße. Bislang kommt jetzt noch mit dem EQS irgendwann, aber der EQC ist genauso wie der BMW iX3 auch nur ein umgebauter Verbrenner und keine reine Elektrokonstruktion. Das heißt, es gibt auch noch andere, die zurückhängen. Da würde ich jetzt nicht sagen, dass BMW der schlechteste ist tatsächlich.
Ja, vor allem sind das auch keine Massenprodukte. Also ein EQS oder ein EQC sind meiner Meinung nach jetzt nicht große, also zu Massenmobilisierung Fahrzeuge. Vor allem der EQC hat, das ist ein Auto, das fahre ich zwar relativ gerne, muss ich zugeben, nur er hat ein paar Grundprobleme. Wenn man die mal gesehen hat oder die wahrgenommen hat, dann sieht man das immer wieder. Und das möchte ich als Mercedes-Kunde, wenn ich einer bin und viel Geld ausgebe, eigentlich nicht haben. Also so ein Beispiel ist zum Beispiel, dass die, das läuft ja vom selben Band wie der GLC. Und die haben auch dasselbe Tooling, weil das halt viel Geld kostet und da haben sie gespart. Ja, das heißt, die Tür, die eingesetzt wird in das Auto, ist die vom GLC, aber das Innenleben ist das vom EQC. Jetzt ist er innen 5 cm höher als außen.
Ja.
Und das sehe ich, sobald ich die Scheibe runterfahre. Und das ist was, wo ich mir so denke, das tut mir nicht weh, aber es ist ein Mercedes. Und das steht für mich noch immer für etwas und vor allem, wenn man mal 80.000 Euro ausgegeben hat. Da möchte ich von außen nicht ins Innenleben der Tür sehen. Ne?
Wir können weitermachen, wenn ich vorne die Motorhaube aufmache, wo ich bei anderen Herstellern, sei es jetzt beim Porsche im Taycan, beim Tesla sowieso, aber auch beim Audi e-tron zumindest ein kleines Fach habe. Da ist beim Mercedes nur so eine Plastikabdeckung, die nicht mal besonders wertig gebaut ist, sondern das ist wirklich billigstes Plastik, was sie da drüber gezogen haben, weil da halt normalerweise ein Verbrennermotorblock war. Da ist wahnsinnig viel Platz verschwendet und wie du sagst, es tut ja an sich nicht weh. Beim Verbrenner komme ich ja auch damit klar, dass da vorne kein Kofferraum ist. Aber es ist halt einfach verschenktes Potenzial und ein Detail, wo man sieht, dass es noch nicht optimal gemacht ist.
Denkst du, dass das einfach, weil sie unter Zugzwang waren? Weil Audi hat das ja doch ziemlich gut gemacht mit dem e-tron. Jaguar waren zuerst da. Die waren auch sehr innovativ bei der ganzen Geschichte. Das Auto ist ja auch leichter als der Rest. Für mich kommt das ein bisschen wie so... Es ist ein sehr intelligentes Auto, aber halt nicht zu Ende gedacht. Also es ist ein bisschen so aus der Hüfte geschossen. Schnell, 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 wir müssen nachholen.
Würde ich so unterschreiben, ganz klar. Also ist wirklich so, man hat gesehen, ja, das mit der ganzen Elektrosache geht halt schneller. Und deswegen modeln wir jetzt das eben so um. Also ich glaube, ursprünglich war geplant, das deutlich später zu machen. Und dann war halt Tesla doch erfolgreicher. Dann haben andere Autobauer nachgezogen. Und dann hat Mercedes schnell irgendwas auf die Beine stellen müssen und dann ist es halt der geworden. Also ich habe schon einzelne Stimmen gehört von dem einen oder anderen Entwickler, dass die selber nicht so wahnsinnig happy damit sind. Aber um gleich ein bisschen Hoffnung hinterherzuschieben, der EQS kommt ja dann als reine Elektroplattform. Das heißt, ich glaube, die wissen das wirklich ganz genau und machen diesen Fehler auch nicht nochmal.
Gib's zu, du hast die Einladung schon in der Inbox. Ja, ich mache bei BMW so, weil deine Plattform, die ist schon fertig. Also, Alltag. Das Leben im Alltag mit einem Elektroauto. Andi, du wohnst jetzt ein bisschen außerhalb von Wien. Ich wohne sehr zentral. Für mich ist ein Elektroauto eine Herausforderung im Alltag. Bei dir wäre es jetzt möglich, Andi, oder?
Bei mir wäre es... Also ich war ja eigentlich der, zumindest der Zweitauto-Elektrofahrer, weil ich ja tatsächlich meine 4 Kilometer zur Stadtgrenze habe und dann natürlich auch in der Stadt ein bisschen fahre und dann wieder zurück. Also das wäre eigentlich ideal für ein kleines Elektroauto. Ja, und ich bin ja grundsätzlich auch allem, also jeder Technologie offen gegenüber. Ich weiß nur nicht, warum ich da eine Hemmung habe. Ich bin ein großer Fan. Ich mag zum Beispiel die VW-Drillinge, also den Citigo, den Mi Electric und den E-Up, weil ich das sehr intelligent, also für ziemlich gescheit finde. Das ist das Auto, das für mich Sinn macht. Oder auch ein Zoe oder auch, also grundsätzlich diese kleinen Autos, die wenig Verbrauch haben, da ist es für mich immer noch am sinnvollsten. Und ich weiß nicht warum, aber irgendwie habe ich eine Hemmung. Glaubst du, geht es vielen so?
Ja, so geht es eine ganze Menge Leute, die ich erlebe. Und viele können, wie du auch, eigentlich gar nicht sagen, woran es genau liegt. Manche flüchten sich dann in irgendwelche Scheinargumente, aber bei vielen, und vielleicht ist es auch bei dir so, ist es, glaube ich, wirklich so, ich will nicht sagen Angst, aber schon so, so dass sich innerlich einfach was dagegen strebt, so eine große Veränderung zu haben. Es ist halt was Neues und das will man nicht unbedingt.
Nein, das muss ich gar nicht sagen, weil ich fahre ja sehr oft Elektro. Also ich bin letztens knapp 2 Wochen mit einem Jaguar I-Pace gefahren. Also ich fahre das ja auch gerne und ich genieße das Drehmoment ab Standwerk. Ich finde das ja super und ich habe auch kein Problem damit, das zu laden, weil ich muss ein Auto ja auch. Also ich persönlich sehe das sogar als Vorteil, wenn ich es zu Hause lade, weil dann da spare ich mir irgendwann einmal die Tankstelle.
Ja.
Aber es sind halt dann doch für mich so Kleinigkeiten, die mich stören. Also ich bin ein Mensch, der sehr emotional beim Autofahren ist und wo einfach alles passen muss. Und
ja, da neben ist es mir halt, wird dir schlecht und du weinst.
So richtig geweint habe ich nicht mit Internet, aber ich habe fast geschrieben, das ist richtig. Aber zum Beispiel im Winter. Jetzt bin ich gespannt, weil du denkst jetzt sicher, ich komme jetzt auf die Reichweite und sowas. Nein, gar nicht. Das ist mir eigentlich ganz egal, weil so viel fahrt man dann eh nicht am Stück. Aber ein Auto beheizen. Ich finde, ein Elektroauto ist immer kalt. So stark kann die elektrische Heizung gar nicht aufgedreht sein. So die Abwärme von einem Motor, das ist wie, wenn ich zu Hause irgendwie zwischen Kamin und Elektroheizung einfach. Das ist was ganz was anderes. Und in ein aufgeheiztes Auto, also in einem Verbrenner, ist es im Winter immer so, es hat so eine angenehme, wohlige Wärme.
Ja, weißt du, was ich meine? Ich kann dich verstehen, aber ich muss sagen, wenn man es richtig macht, ist es genau andersrum. Ist natürlich jetzt nicht deine Schuld, weil du hast in aller Regel die Testautos. Das heißt, du hast keinen Zugang zur App. Das heißt, du kannst die Dinger wahrscheinlich meistens nicht vorheizen. Wenn man
ja, doch, könnte ich schon, aber
ja, dann mach's halt.
Ja, aber komm, ich meine, er ist hier als Isabella eingeloggt, weil er sich
angebracht hat. Also
nee, im Ernst.
Ich habe ihn gebeten, lad das Skype runter. Der sagt, kann ich nicht.
Ja, da hat es jetzt so ein Update gegeben bei dem iPhone und jetzt da irgendwie funktioniert das. Also ja, wie gesagt.
Hast du das Internet gelöscht, ja.
Na, technisches Antitalent halt.
Dann bemühe dich mal drum oder lass mal vielleicht die Isabella vorheizen. Auf jeden Fall.
Ja, lass mal die Isabella vorheizen. Ihr habt doch schon ein Kind.
Das ist richtig, aber ich glaube, da bin ich halt auch einfach ein zu chaotischer Mensch dazu, weil mir würde jetzt da gar nicht einfallen, dass ich jetzt sage, okay, ich fahre in einer Viertelstunde weg, ich heiz vor.
Ich hatte mal ein Auto mit Standheizung, der hatte das. Da war ein extra kleiner Motor eingebaut mit Benzin, der hat Benzin gebraucht, das war echt ineffektiv. Das Ganze.
Ja, bei mir ist das wirklich in Fleisch und Blut übergegangen, wenn ich weiß, ich gehe jetzt gleich los, ich mache mich auf den Weg. Handy habe ich sowieso immer in der Hand, dann gehe ich halt schnell nochmal in die App und drücke den einen Button, dass er anfängt vorzuheizen, dann kommst du immer in ein warmes Auto rein. Und beim Verbrenner ist es halt andersrum, wenn er keine Standheizung hat, da muss ja erstmal eine Weile der Motor warm werden, bis es da warm rauskommt und ansonsten sitzt du in einem kalten Auto. Das heißt, eigentlich ist in dem Punkt das Elektroauto, wie gesagt, wenn man es richtig macht, viel cooler oder wärmer.
Ja, aber die Wärme ist ja doch eine andere. Also, weißt, Heizung ist ja nicht gleich Heizung.
Aha. Ja, also ich mache das übrigens mit der App, dass das Auto kalt wird, wenn es im Sommer draußen steht.
Ja.
Das Vorklimatisieren, das mache ich bei meinem Auto hat das schon, mein Privatwagen, das mache ich schon. Und wenn ich es nicht finde, dann lasse ich es hupen mit der App. Dann habe ich wieder geparkt. Oh.
Ja, das mache ich auch gerne und tatsächlich erwischt es mich dann immer mal wieder, wenn ich einen Testwagen habe und dann eben keinen App-Zugang und ich habe irgendwo in einem Parkhaus oder sonst wo geparkt und ich Depp merke mir das mittlerweile nicht mehr und ziehe dann das Handy raus und merke, scheiße, du Idiot, jetzt weißt du wieder nicht, wo deine Karre steht.
Ich fotografiere immer die
Ja, ich auch, mit der Nummer, ja.
Ich mache das dann immer, also lila Wand mit Blume 219, okay. Wenn ich zurückkomme von der Reise, weiß ich, dann steht mein Auto. Ja, das passiert immer wieder. Aber worauf ich eigentlich hinaus wollte, auf das Alltagsleben mit deinem Elektroauto. Ja. Du warst ja relativ lang unterwegs, Robin, mit einem sehr spannenden Elektroauto über einen längeren Zeitraum oder eine längere Reise. Ein Auto, das wir auch fahren durften, aber wir waren nicht so weit damit unterwegs. Wie war denn das so? Erzähl mal, worum es geht, um welches Auto und welche Reise das war.
Ja, ich hatte einen Porsche Taycan 4S, also der kleinste in Anführungsstrichen, der nur 160.000 kostet in unserer Ausstattung.
Occasion.
Und der Hintergrund war, dass es seit jeher in dieser Elektrofahrer-Community eine Debatte um den Verbrauch gab, weil der Normverbrauch vom Taycan ja sehr hoch ist und Tesla dagegen sehr niedrig und alle immer gesagt haben, boah, das Auto ist so teuer und hat trotzdem so einen schlechten Verbrauch, das kann ja nicht sein. Und deswegen habe ich gesagt, komm, scheiß auf den Normzyklus, der sagt eh nichts, ich will das Ding jetzt mal in der Praxis vernünftig testen und halt nicht nur einen Tag, weil da kriegt man nicht so gute Werte, sondern halt wirklich mal Langstrecke. Und deswegen habe ich mir zwei Freunde geschnappt und dann sind wir damit 2400 Kilometer durch Deutschland gefahren mit diesem Taycan. Viel Autobahn, aber auch in Städten unterwegs, auch viel schnell gefahren, um wirklich zu gucken, wie ist der Verbrauch, wenn man halt Porsche-Style fährt, um halt wirklich mal so einen richtig harten, intensiven Alltagsbericht über das Auto zu kriegen und nicht nur so oberflächlich, wie es ansonsten ist, wenn man solche Autos nur einen Tag hat. Und da haben wir ganz vielfältige Erfahrungen gemacht und als Fazit kann ich mal so vorweg spoilern, weil der Bericht wird erst am 3. Dezember abgedruckt, haben wir herausgefunden, dass es halt wirklich Kelso Paris ein wahnsinnig tolles Auto ist, für den Preis logisch, aber auch das Verbrauchsthema wirklich gar nicht so schlimm ist, sondern sich das eigentlich echt gut einpendelt. Er verbraucht bei schnellen Geschwindigkeiten viel, ja, aber ein Tesla ist oben raus über 200 noch ineffizienter, also da ist der Taycan dann irgendwann besser. Und er kompensiert das Ganze durch seine Ladung. Also der lädt wirklich wahnsinnig schnell. Man stöpselt den an und der ist in einer Viertelstunde, 20 Minuten wieder ready für die Weiterfahrt. Und da kommt richtig Hektik auf. Also wie gesagt, wir waren zu dritt unterwegs. Dann geht jeder mal zur Sanitärausstellung, dann kauft sich jeder irgendwas zu essen und dann ruckzuck kommt von dem, der am Auto ist, die Meldung, hey, die Karre ist fertig, wir müssen weiter.
Das, oh Gott, das ist ja direkt ein Stress, mit dem Auto so lang zu fahren. Naja, aber das klingt nach einem wahnsinnigen Spaß. Was war das für ein Modell, das wir da hatten? Das war der Starke, oder?
Wir hatten den Turbo S. Den
Turbo, ich finde den Namen einfach unpassend. Aber
ja,
das,
du.
Was war das? 230.000 Euro in Österreich. Irgendwie sowas. Also eine absurde
Summe. Ja, aber das war halt also ein extrem faszinierendes Auto. Also ja. Auch mit dem, mit der Beschleunigung, das war ja fast schon unangenehm. Aber halt schon geil.
Ja, muss man schon. Ja. Also da ich war damit am Baggersee schwimmen. Ich war der King am Baggersee mit dem Taycan. Ich glaube, da gibt es sogar so ein richtig ekliges Foto. Badehose im Taycan. Ja, aber gab's, also ich habe die Erfahrung gemacht, dass es nicht ganz selbsterklärend war in dem Taycan und dass die Menschen, die sich das Auto kaufen, eventuell nicht den Eisbär im Hinterkopf haben, den retten zu wollen, sondern die haben noch 3-4 andere Autos in der Garage stehen.
Klar, definitiv. Also bei dem Auto geht's erstmal um Performance und um Fahrspaß und nicht und um effizient sein oder möglichst weit zu kommen, sondern das ist halt einfach eine geile Karre. Ich muss aber auch sagen, diese Leute würden sich ja ansonsten wieder einen Verbrenner kaufen, weil für die ist ein Tesla oder so keine Option. Für die ist die Option Verbrenner-Porsche oder Elektro-Porsche. Und mit Bezug auf den Eisbär würde ich dann sagen, wenn solche Leute sich dann statt dem nächsten Verbrenner-Porsche halt doch so einkaufen und dann merken, das macht Spaß und dann dafür ihre anderen Verbrenner-Porsche auch noch stehen lassen und dann mit Strom fahren, ist ja für die Umwelt doch was gewonnen, auch wenn sie mit einem anderen Elektroauto natürlich noch effizienter unterwegs sein könnten.
Das lassen wir jetzt so stehen, denn wir nähern uns dem Ende des ersten Teils. Und deswegen würde ich sagen, jetzt machen wir noch ein bisschen Musik vor. Also wir haben hier nur zu einer Erklärung, wir haben auf Spotify eine Playlist, die heißt Herrgott Drehlauter. Und da sind alle möglichen Musikstücke oben, die unserer Meinung nach gut zum Autofahren passen oder uns mit irgendeinem Erlebnis im Auto verknüpfen. Und da haben wir dir ja vorab auch schon mal mitgeteilt, dass wir uns wünschen würden, dass wir auch 3 Nummern von dir auf die Playlist bekommen und du hast den Vortritt. Welche Nummern hast du dir ausgesucht?
Ja, ich habe einmal, weil ich ein wahnsinniger Schleimer bin, ein Lied von einem Österreicher genommen, nämlich von Falco, Mutter, der Mann mit dem Koks ist da.
Oh ja, gut.
Oh, super gut.
Perfekt.
Ja. Das passt gut für die zwei Fernsehtypen, ne? Wie jetzt.
Und die Story dahinter ist, dass das so ein Lied ist, was man wahnsinnig gut hören kann, gerade in dem Taycan oder auch in jedem anderen schnellen Auto, wenn man zügig unterwegs ist. Meine besondere Erinnerung damit ist, dass ich es mal früh morgens, als ich zum Münchner Flughafen musste, in einer sehr guten Zeit über die A9 dahin geschafft habe und dabei im Hintergrund beziehungsweise auf voller Lautstärke dieses Lied gelaufen ist und deswegen höre ich das immer noch sehr, sehr gerne, wenn ich schnell unterwegs bin.
Aber das Bild ist jetzt als ein schönes, das du gerade malst. Ja. Ein junger Typ mit hoher Geschwindigkeit im Porsche mit Falco, Mutter, der Mann mit dem Koks ist da. Also die Koksnase im Porsche auf der Münchner Autobahn. Das soll schon mal vorgekommen sein.
Zweimal.
Kannst du schon geben.
Zweimal, ja. ProSieben ist auch in München, oder?
Ja. Köln, oder?
Nein, ProSieben ist in München. Akrop.
Ah ja, die sind in München, ja.
Ja. Okay, was hast du noch?
Dann habe ich das krasse Gegenteil, Changes, den Remix oder was auch immer das ist von, ich lese es gerade ab, von Foul und Word Art oder wie die heißen. Ihr seht es ja dann am Ende in der Playlist, das ist so ein sehr entspanntes Lied und das ist dann eben der Ausgleich dazu, wenn man mit dem Elektroauto fährt und zwar mit egal welchem und irgendwo durch die Natur fährt und merkt, dass man, weil das Auto so leise ist, durch die geschlossenen Fenster, durch die Vögel zwitschern hören kann. Das ist auch sowas, was man einem im Verbrenner nie auffällt. Und da
das sind das die Bremsen, die quietschen.
Und da ist das zum seicht Unterlegen ein sehr angenehmes Lied.
Okay.
Also
einen hast du offen.
Also ich bin nicht immer der Raser, ich höre auch manchmal entspannte Sachen. Und das dritte ist Road Game von Kavinsky. Das ist das Lied, was bei einem Mercedes-Werbespot mal lief. Und genau deswegen mag ich das, weil ich das immer damit assoziiere. Wo der Nico Rosberg mit dem CLA Shooting Brake durch irgendeine Stadt fährt, nachts. Und im Hintergrund dieses Lied läuft und deswegen mag ich das.
Kavinsky ist auch immer eine gute Wahl. Ist immer eine gute Wahl. Super, dann haben wir mal von Robin die drei Songs. Andi?
Ich habe mir ja, überlegt, machen wir ein bisschen was zum Thema passend. Deswegen ist meine erste Nummer von MGMT, Electric Feel. Ja. Dann von U2, Electrical Storm.
Okay.
Und dann habe ich mir gedacht, dann brauche ich noch etwas, also ein bisschen was Ärgeres. Ja. Und habe mich an einen Film erinnert, den ich mir jetzt da vor kurzem angeschaut habe wieder. Und zwar ein Film, wo es durchaus um Strom geht, nämlich Crank 2 High Voltage. und da gibt es diese richtig geile Szene, wo er von der Polizei davonläuft. Auf einmal kommt so ein Typ mit einem Moped daher, ja, haut ihm eine Watschen runter und der Jeff Chiles sagt, was ist mit dir? Warum hast du mir eine runtergehauen? Und der Typ auf dem Moped sagt, ich habe GKT, Ganzkörper-Tourette. Dann steigt er auf das Moped und sie fahren und dann spielt's von den Dickheads Suck My Dick. Und ich habe das heute dann im Auto gehört und ich habe so lachen müssen, weil ich so an diese Szene gedacht habe, weil ich mir gedacht habe, das muss rein.
Okay, verstehe ich. Erklärt einiges zu dir. Bei mir ist es natürlich nicht ganz so angebunden und das Ganze, sondern ich habe einfach Dinge genommen, die mir wirklich auch gut gefallen. Also immer. Und zwar habe ich von Frank Ocean Forrest Gump. Das ist eine sehr schöne Nummer. Dann von Kings of Leon, 17, ist eine richtig nette Nummer. Und dann habe ich eines, das ist aber eher ein Zufall, es ist von Electric Light Orchestra, die Nummer Mr. Blue Sky. Weil ich war mal auf so einem Veggie-Camp, so ein Vegetarier-Camp, und da lief das jeden Morgen zur Aufwärmungsrunde. Das war so Meditieren und kein Fleisch. Also das habe ich immer, da gab immer die Nummer Mr. Blue Sky.
Und da sind sie dann auch alle Elektroauto gefahren, die Veganer.
Nicht alle, manche fuhren VW-Bus, natürlich. Und dann bin ich sofort weg und bin beim Supermarkt stehen geblieben und habe mir Leberkäse gekauft. Und dann habe ich richtig gekotzt, weil mein Körper hat das gar nicht mehr verstanden, warum was jetzt Cola und Leberkäse aus dem Körper macht, wenn man mal eine Woche kein Fleisch isst. Ja, bin übrigens wieder beim Leberkäse geblieben, also war besser als Körner essen. So, mit dem bleiben wir jetzt mal im ersten Teil und machen mal ein kleines Päuschen. Bis gleich.
Bis gleich.
Bis gleich.
Und wir sind zurück in der heiligen Dreifaltigkeit der Elektromobilität. Und ja, der Tom fragt mich gerade, warum ich das sage. Ja, nein, das passt schon. Wir waren beim Veganer und bei den Vegetariern. Und da, Robin, muss ich dich fragen. Also für mich sind ja immer so E-Autofahrer die Vegetarier unter den Autofahrern. Und an Vegetarier, den frage ich immer so, also tust du das, also wegen den Tieren oder weil es da einfach nicht schmeckt. Jetzt da frage ich dich, fährst du E-Auto wegen der Umwelt oder weil dir das E-Auto an sich einfach taugt?
Also ich habe es ja am Anfang schon erzählt, der einzige oder der Hauptgrund wirklich, warum wir dazu gekommen sind, warum das ging, war tatsächlich die Kostenthematik. Das war so das Ursprüngliche und wie gesagt auch ganz ungewöhnlich. Und dann der zweitwichtigste Faktor ist wirklich der Spaß, dass ich es halt wirklich einfach angenehmer finde und nicht nur die Beschleunigung, sondern wirklich auch diese Ruhe, wenn man sich daran mal gewöhnt hat, dass es sehr, sehr angenehm oder andersrum, wenn ich dann mal wirklich Musik hören will, dass dann auch kein Verbrenner dazwischen schreit, sondern dass ich dann nur meine Musik höre. Und Umwelt ist mir natürlich wichtig, ganz klar, aber die kommt quasi tatsächlich, ist jetzt blöd gesagt, aber das ist eigentlich erst die dritte Stelle. Das war nicht der Hauptgrund, weswegen ich dazu gekommen bin. Andersrum, ich will natürlich auf jeden Fall, dass sich Elektroautos durchsetzen, weil das das Beste für die Umwelt ist, aber es ist halt nicht das, warum ich es persönlich mache.
Ja, das also ist eigentlich... ich finde das schön, dass du als erstes sagst, das ist der Kostenpunkt. Also irgendwie so, so ein korrekter Typ, der sagt, ja, hier mal...
Hier, ja, da kommt der Schwabe durch. Ja, da kommt der Schwabe durch. Weißt du?
Aber der Schwabe ist doch gar nicht der Sparsame, oder? Ist
doch, ich glaube, die Schwaben sind die Sparsamen, oder?
Die Schwaben ist sind sehr so? Sparsam.
Ja.
Okay. Gleich mal Gretchenfrage. Wie alt bist du jetzt, Robin? Du bist ja noch
21.
21, Verzeihung.
Ach du Scheiße. Das ist ja echt
jung. Jahrgang 99.
Holy shit. Okay, wenn du da mit dem Tesla vorfährst, wie reagieren denn deine Mitstudenten auf sowas? Ich meine, es ist, weil das hat schon ein gewisses, also so ein Tesla fahren, das hat schon ein Image. Das ist schon immer so, ich habe ein iPhone, ich fahre ein Tesla, ich habe ein Mac.
Ich habe übrigens ein Android-Handy, nur fürs Protokoll.
Oh, sehr
Aber ja, es macht schon Eindruck, logisch, aber es ist nicht so krass tatsächlich, wie es mit anderen Sachen ist. Also der Porsche, als ich mit dem bei gewissen Leuten dann war, der hat doch nochmal ein anderes Image. Ein Tesla ist schon eher so, klar teuer, aber das Erste, was die Leute damit assoziieren, ist schon auch so, du bist ein Öko tatsächlich.
Was? Tatsächlich?
Ja.
Also, weißt du, also bei Ökos denke ich kaum an Elektrofahrer. Also ich denke an so Early Adopter und Idealisten und auch sehr viele Individualisten, die auf die Elektromobilität setzen. Aber so einen richtigen Öko sehe ich wie in einem alten Diesel-VW-Bus. Das sind dann die sagen, ja, hier ist deine abgelaufene Karotte, aber dann steigt er in seinen 1989 VW-Bus ein, Diesel. Saugdiesel oder einen alten Citroën. Das ist für mich so der Ökotyp.
Na gut, aber wenn du beispielsweise in Wien, also vor 2 Jahren ist mir das mal passiert, da bin ich mal, wenn ich dann am Freitag Nachmittag zum Tesla Supercharger mit einem Testfahrzeug gefahren. In Wien gibt es ja nur einen Tesla Supercharger. Draußen im 23. ist das, glaube ich. Und das war tatsächlich so, dieses Zusammentreffen, einmal das Mekka der Weltverbesserer. Sind halt alle so da gestanden und das war halt schon so dieser typische Schlagmensch, ja, eigentlich fahre ich Fahrrad, weil Autofahren ist eigentlich gar nicht so cool, aber ich fahre dann halt doch irgendwie Tesla, weil Tesla ist halt schon irgendwie cool, ja.
Das stimmt schon, muss man wirklich sagen, viele von diesen Early Adoptern sind so. Also da sind wir mit unserer Linie eigentlich wirklich die Ausnahme. Aber so in den letzten 1-2 Jahren, vor allem seit das Model 3 so groß gekommen ist, und ich glaube jetzt mit dem VW ID, wenn wir das nochmal groß sehen, merkt man wirklich, jetzt erreicht das so den ganz normalen Durchschnittsautofahrer, der halt wirklich, der kauft sich halt ein neues Auto, guckt sich an, was gibt, und dann sieht er, Elektroauto ist ja ganz interessant, komm, dann nehme ich halt das, ohne dass da irgendwie noch groß Öko-Gedanke dahinter ist, glaube ich. Also das ist dann wirklich auch... Die Überlegung ist ein cooles Auto und fertig.
Ich glaube, das ist auch der Hintergrund, den sollte man im Kopf haben, wenn man ein Auto kauft. Das ist noch immer ein sexy Ding. Es ist ein emotionales Thema. Es ist noch immer die größte Anschaffung, die Menschen, also nach dem Haus kauft, wenn man sowas macht. Aber das Teuerste, was du dir kaufst, ist ein Auto. Sei es jetzt mal gebraucht oder sei es neu. Und dann willst du, dass das geil aussieht und alles kann. Und das ist halt jetzt... Wenn man jetzt mal zurückdenkt, 6 Jahre oder halt länger, die erste Generation der Serien Elektroautos, Nissan Leaf, ja, das war 2010, 2011 und das Ding hatte 24 Kilowattstunden Batterie. Ich meine, mein iPhone hat, glaube ich, mehr Batteriekapazität, also so ein alter Leaf, der mit 160 Kilometer Reichweite nach NEFZ, also das Ding war ja nicht weit. Und wenn du es aber heute nimmst, 380 Kilometer Reichweite, bis zu 217 PS in einem Nissan Leaf. Ich sage jetzt nicht, dass das gut ist mit der vielen Leistung, aber das ist schon mal so ein Punkt, wo man sieht, wie sich die Elektromobilität verändert und wie die zugänglicher wird für die breite Masse. Natürlich, so ein e-tron, ein Jaguar, ein Mercedes, ein Tesla, das sind ja aber für mich so, die breite Masse hat die Kohle einfach nicht, sich sowas zu kaufen. Das ist das, was ich mir denke. Also so ein Elektroauto für die breite Masse, alles über 30.000 Euro, das ist extrem viel Geld. Also das muss man ja verdienen auch mal. Ne?
Einerseits ja, andererseits muss man da natürlich sagen, der durchschnittliche Neuwagen kostet in Deutschland tatsächlich irgendwas um die 30.000 Euro. Das heißt, dann ist 30.000, also klar, es ist ein Batzen Geld, aber dann ist es eigentlich doch gar nicht so viel, weil es dann wohl auch wirklich viele geben muss, die sich ein Auto deutlich drüber kaufen. Also klar, gibt es auch durch die ganz teuren die Ausreißer nach oben, aber ich glaube schon, dass viele wirklich deutlich mehr investieren, und das sieht man auch am Erfolg vom Model 3. Das ist ja, ich weiß die genaue Zahl nicht, aber irgendwo um die 40.000, und das geht ja weg wie warme Semmeln.
Aber wie gut ist denn eigentlich eine Technologie, die, weil du sagst, ja, jetzt geht's weg wie warme Semmeln, aber oder wie viel, wie gut ist eine Technologie, die nur durch, also nur weil der Staat sie mit mehreren tausend Euro fördert, dass sie überhaupt für die Kunden in Frage kommt. Weil davor ist es halt, war schon so ein Randthema. Und mit dieser Förderung, die es ja auch in Deutschland gibt, die gibt es bei uns auch, da ist es ein bisschen mehr in die Mitte der Gesellschaft kommen, aber tatsächlich auch fast nur wegen der Förderung. Weil sonst sind die Dinger halt empfindlich teurer als vergleichbare Verbrenner.
Ja, es liegt nicht nur daran, also es ist eher so, es beschleunigt eigentlich nur eine Entwicklung, die sowieso kommen würde. Also Elektroautos wären mit Massenproduktion und sonst was sowieso billiger, auch mit entsprechendem technischen Fortschritt in nächster Zeit. Und dadurch, dass der Staat jetzt halt ein paar tausend Euro dazu gibt, wird quasi diese Entwicklung schon vorgezogen und man kriegt das jetzt einfach schneller. Aber die Technik setzt sich nicht nur deswegen durch, und es gibt ja auch erste Länder, die ihre Subventionen mittlerweile langsam runterfahren, und die Nachfrage bleibt aber trotzdem konstant hoch. Das heißt, das ist vor allem das erste Ankurbeln, und dafür braucht man die Förderung, klar, aber das ist nicht, weil es schlechter ist, sondern weil es halt einfach neu ist und deswegen diesen Anschub braucht.
Wie ist das mit der Infrastruktur? Das muss ja dann mitziehen. Das ist das, was ich mir denke, vor allem in Deutschland, wo man teilweise, man hat kein LTE, 3G ist noch nicht mal überall, und dann wird da halt groß angefahren mit der E-Mobilität. Und dazu brauchst du natürlich auch eine Infrastruktur, auch eine öffentliche Ladeinfrastruktur, dass man zumindest, ich rede jetzt hier nicht von irgendwelchen Superchargern, aber zumindest irgendwo eine 11 kW-Dose habe, wo ich mein Auto anhängen kann, damit ich nach halbwegs 4-5 Stunden mal wieder Saft drin habe. Wie sieht's denn da in Deutschland aus? Weil in Österreich ist es so, dass es in Wien, es wächst, das ist schon ganz gut. Da gibt es ein paar andere Probleme, die wir damit haben hier. Wie sieht das in Deutschland aus? Euer Markt ist 10-mal so groß, ja, aufgeteilt und zusammengestöpselt in Ost und West. Wie sieht's hier aus, technologisch, auch bei der Ladeinfrastruktur?
Also tatsächlich im Moment ist Ladeinfrastruktur wirklich noch extrem gut. Ich sag noch, weil noch ja dieses richtige Massending noch gar nicht losgeht. Also die Nachfrage geht zwar gerade massiv hoch, aber es ist halt doch noch, glaube ich, ja immer noch ein einstelliger Prozentsatz reine Elektroautos, die gerade verkauft werden. Das heißt, wir haben an vielen Orten die Situation, dass wir, salopp gesagt, manchmal mehr Ladesäulen als Autos haben. Oder zumindest war das noch vor ein paar Jahren so, es wird weniger. Also das ist eigentlich ganz gut. Was kritisch ist, sind manche einzelne Städte. Also das variiert wirklich, je nachdem, wo man ist. München ist extrem gut, Stuttgart auch. Ich habe von Berlin gehört, dass es da teilweise nicht so rosig ist. Autobahn ist...
Wie viele andere Dinge in Berlin auch. Also U-Bahn fahren oder sonst irgendwas.
Ja, ich bin jedes Mal ganz froh, wenn ich es wieder im Rückspiegel sehe. was auch sehr gut ist, ist Autobahn tatsächlich. Also Supercharger ist natürlich ein Ding, aber es gibt ja schon ewig diese 50 kW-Lader, und jetzt gibt es ganz, ganz viele Anbieter, sei es EnBW, sei es Ionity oder E.ON Energy, die an den Autobahnen die Dinger aufbauen. Das ist auch echt gut. Was noch ein Problem ist und was wahrscheinlich noch mehr ein Problem wird, ist in dicht bebauten Wohngebieten, wo viele Menschen wohnen, die dann zu versorgen. Da hat man es ja in den Städten anfänglich so gemacht, dass man da diese Wechselstromladesäulen aufbaut, also eben die am Straßenrand mit 11 oder 22 kW oder auch so Laternenprojekte. Und ich glaube tatsächlich, dass das vielleicht nicht unbedingt zukunftsfähig ist, sondern dass es eher darauf rausläuft. In Stuttgart gibt es jetzt da ein erstes Projekt, in München gibt es so einen auch schon, dass man auch in der Stadt diese Schnellladesäulen aufbaut wie an der Autobahn. Und dass nicht die Leute über Nacht laden oder so, sondern dass sie dann, wenn die Autos auch mal schneller laden können, einfach eine Viertelstunde auf dem Heimweg da vorbeifahren oder auch noch kurz irgendwas einkaufen oder so und da laden und gar nicht mehr abends irgendeinen Ladeplatz suchen, sondern dann wieder ganz normal am Gehweg parken.
Na, wobei, da haben wir aber dann das Problem von der Stromverfügbarkeit, weil tatsächlich laden jetzt sehr viele, also bei uns in Wien ist es so noch immer, wie ich noch in Wien gewohnt habe, habe ich die Autos immer über Nacht laden lassen, draußen in der Steckdose. Wenn ich jetzt ein E-Auto habe, lasse ich es auch über Nacht laden, weil da einfach viel mehr Strom da ist, da ist der Strom günstiger. Wenn ich den jetzt untertags lade, dann habe ich da eine absolute Stromknappheit. Oder nicht?
Ja, dafür scheint aber auch tagsüber zum Beispiel die Sonne, wo wir ja jetzt schon immer mal wieder das Problem haben, dass wir den Solarstrom gar nicht mehr verarbeitet kriegen und dass wir da Strom übrig haben, ist im Winter natürlich auch wieder ein anderes Thema. Aber grundsätzlich ist nicht per se so, dass am Tag der Strom knapper ist als in der Nacht. Erstens das und zweitens kann man den ja auch puffern. Also man kann entweder Pufferakkus machen oder auch, dass man an einer anderen Stelle Elektroautos am Netz hängen hat. Smart Grids ist da ein schönes Stichwort. Mhm. Irgendjemand, der woanders wohnt, der eine Steckdose daheim hat, der sein Auto den ganzen Tag dranhängen lassen kann, das kann ja dann auch mal, wenn Strom knapp sein könnte, ein bisschen Strom ans Netz abgeben und dann kann man das woanders wieder nutzen. Also Verfügbarkeit könnte,
das
ist eigentlich...
Das ist in Österreich aber kein Thema. Also das ist in Deutschland ein Thema. In Österreich, wir sind ja energietechnisch anders aufgestellt als Deutschland. Das ist ganz anders aufgestellt als der Rest wie Europa. Wir in Österreich haben gerade rund 30.000 Elektroautos, batterieelektrisch betriebene Autos in Österreich auf der Straße. Da ist das Laden absolut kein Thema. Wir könnten sogar das 3- oder 4-fache an Fahrzeuge hätten. Da, und das wäre noch immer kein Problem mit dem Netz.
Da habe ich aber jetzt also, eine Rechnung, die ein ganz lieber Kollege von mir angestellt hat. Und zwar, wenn wir in Österreich jedes Fahrzeug elektrifizieren würden, dann wäre da ein Mehrverbrauch von ca. 9.100 Gigawatt pro Jahr. Aktuell benötigen alle Haushalte zusammen 14.550 Gigawatt. Und wenn wir da jetzt diesen Anstieg mitnehmen müssten, dann wären das ca. 1.000 zusätzliche Windräder.
Wie ja, wollen gerne wir das bei machen? Uns draußen auf den Feldern. Ja. Also pro Feld gibt es 9.000 Euro, wo eines steht für den Besitzer des Feldes. Also Andi, das ist ja eine Milchmädchenrechnung. Ich weiß auch, wer die Rechnung gemacht hat. Der Stefan hat schon recht.
Ja. Genau.
Ist der Autor des Buches Die grüne Farce, ein sehr gutes Buch, auch sehr gut recherchiert. Allerdings, wenn die Gesellschaft in Österreich mehr auf Elektroautos setzt, also dann muss natürlich nicht nur die Infrastruktur damit wachsen, sondern auch so etwas wie intelligentes Laden. Da gibt es ja noch ganz Klar. andere Dinge, die da mitwachsen müssen.
Also ich würde tatsächlich da mal einhaken und fehlt uns jetzt natürlich die Zeit, aber die Rechnung würde ich hinterfragen, weil wenn ich das jetzt kurz richtig überschlagen habe oder richtig gehört habe, redet er dann davon, dass sich der Stromverbrauch verdoppelt oder sowas. Und das ist deutlich zu viel. Also aus Deutschland gibt es Rechnungen, dass da der Stromverbrauch ist natürlich dann vielleicht auch prozentual was anderes. Aber in Deutschland geht man davon aus, dass der Stromverbrauch so um etwa 15% steigen könnte. Mhm. Und das ist ziemlich genau das, was Deutschland gerade sowieso als Überschussstrom ins Ausland exportiert. Das heißt, das zu produzieren wäre echt nicht das Problem von der Strommenge her, sondern das einzige Problem, in Anführungsstrichen, was hochkommt, ist die Verteilnetze zu ertüchtigen. Das muss man aber in vielen Orten sowieso, wenn die Netze in die Jahre kommen, und da sagen alle Energieversorger, dass sie das quasi sowieso mitmachen würden, und sie rechnen damit, dass man pro Elektroauto etwa, ich meine, bei E.ON waren es 500 Euro oder so, an Kosten rechnen muss, die man braucht, um das Netz zu ertüchtigen, und das ist pro Auto echt eine überschaubare Summe.
Ich glaube auch, ein Punkt, der bei dieser Rechnung ausgelassen wurde, ist folgender, dass beispielsweise ein Liter Diesel vom quasi Raufpumpen bis zur Zapfsäule ja auch eine gewisse Anzahl oder eine gewisse Energie braucht, bis der raffineriert ist, bis er transportiert ist, etc.
Ja, der Strom ja auch. Der wird ja auch nicht irgendwo, der erscheint ja nicht, der wird ja auch gemacht, der Strom.
Nein, aber was ich meine ist, dadurch, dass ein Dieselauto Diesel verbrennt, verbraucht gleichzeitig Strom, weil er diese Diesel hergestellt werden muss. Meine ich.
Ja.
Ja, ist ein weites Feld, wenn man die Rechnung aufmacht, ist auch tatsächlich was mich viel beschäftigt. Ich weiß nicht, wie da die Nachrichtenlage in Österreich ist, aber in Deutschland ist da sehr, sehr viel Bullshit, muss man so sagen, im Umlauf. Also da kommt gefühlt einmal die Woche irgendeine neue Studie aus, die ausrechnet, warum das Elektroauto schlechter ist als wahlweise Wasserstoff, der Diesel oder Benziner oder was auch immer, wo sie dann immer irgendwelche hanebüchenen Annahmen treffen, wo Diesel in der Quelle unter der Tankstelle sprudelt, aber Strom fürs Elektroauto wird nur im Braunkohlekraftwerk gewonnen und so Kram. Ja, es ist ein ziemlich nerviges Thema tatsächlich.
Aber bist du komplett im Team batterieelektrisches Auto? Weil ein Wasserstoffauto ist ja genauso elektrisch. Die Energie kommt halt woanders her. Bist du wirklich rein batterieelektrisch? Da siehst du die Zukunft. Also auch nicht im Brennstoffzellen-Wasserstoffauto.
Ja, ganz klar. Sage ich aber gleich vorweg, muss man sehr stark trennen zwischen PKW und anderen Anwendungen. Weil wir hören ja immer, die Wasserstoffwirtschaft wird ja gerade ausgerufen. Gibt es große Förderprogramme. Das ist für manche Bereiche durchaus sinnvoll. Also zum Beispiel Stahlerzeugung, wo ja bisher Koks verwendet wird. Das heißt, wo dann immer automatisch CO2 mit im Spiel ist, das mit Wasserstoff zu machen, wäre sehr, sehr sinnvoll. Andersrum, im PKW ist das nicht sinnvoll, weil wir brauchen für Wasserstoff, je nachdem wie man rechnet und wen man fragt, 2 bis 3 Mal so viel Energie wie zum Fahren, wie ich brauchen würde, wenn ich den Strom direkt ins Elektroauto lade, weil ich brauche für Wasserstoff auch Strom, dann mache ich damit mit Strom und Wasser eben Wasserstoff und wandle das im Auto dann mit Verlusten wieder zurück in Strom, mit dem dann Elektromotor läuft und das ist einfach sehr ineffizient. Wir haben vorher davon geredet, wie viel Strom wir mehr brauchen, sagen wir 15% Strom braucht man mehr, wenn alle Autos elektrisch fahren, das heißt, wenn wir sagen würden, alle Autos fahren mit Wasserstoff, dann brauchen wir 45% mehr Strom und das ist eine ganz andere Hausnummer als mit Elektroautos. Und deswegen einfach aus diesem Effizienzpunkt einerseits und andererseits aus Kostengründen glaube ich, dass das nichts wird, weil Wasserstoff ist halt auch sehr, sehr teuer, eben durch diese Energiekosten. Und die Infrastruktur ist wahnsinnig teuer. Also so eine Wasserstofftankstelle kostet 1 Million Euro etwa. Und ein weit verbreiteter Irrglaube ist, dass man da eine bestehende Tankstelle für nehmen kann. Davon kann ich aber eigentlich nur das Gebäude nehmen und den Shop, wo ich meine Schokoriegel kaufe. Aber die Zapfsäulen kann ich da nicht wieder benutzen, weil das ja mit Hochdruck läuft und ein Gas ist und keine Flüssigkeit. Das heißt, das ist wahnsinnig teuer, das aufzubauen. Und beim Elektroauto haben wir die Infrastruktur schon da. Wir haben ein Stromnetz, wir haben viele Ladesäulen und wir haben ganz, ganz viele Eigenheime, wo es eh Steckdosen hat, wo ich gar nichts mehr aufbauen muss, was das einfach deutlich billiger macht.
Und was man auch nicht vergessen darf, ist, glaube ich, dass das Wasserstoff ja de facto fast nicht lagerbar ist, weil es ja unfassbar flüchtig ist. Also ich glaube, wenn man sich jetzt da einen riesen Tank voll Wasserstoff kauft und in einem halben Jahr und das zuschweißt und in einem halben Jahr reinschaut, dann hat man nach einem halben Jahr irgendwie nur mehr die Hälfte drinnen. Also ja.
Die haben das wohl relativ gut im Griff mittlerweile tatsächlich, aber eben nur dadurch, dass die es mit 700 Bar Druck lagern. Und das ist halt auch wieder so eine Geschichte für sich. Man hat ja lange darüber geredet, dass Elektroautos Feuer fangen können oder sonst was. Was eigentlich viel gefährlicher ist, ist Wasserstoff, weil da fährt man eine 700 Bar Bombe mit sich rum. Das ist auch nicht so ohne. Das macht es auch wieder kompliziert und gefährlich und aufwendig. Und ja, also es ist einfach eine unglaublich komplizierte Technik, eine teure Technik und Elektroautos einfacher und billiger. Und deswegen glaube ich nicht, dass Wasserstoff sich durchsetzen wird.
Na gut, per se finde ich, dass es explodieren und brennt aus etc. Dieses Argument finde ich ganz witzig, weil wenn wir nennen ja das, also wenn die Leute sagen, Elektroautos sind zu gefährlich, weil die können ja zum Brennen anfangen etc. Wir nennen ja das Auto, das konventionell angetriebene Auto, Verbrennerfahrzeug. Ja. Und wenn man tatsächlich jetzt da, stellen wir uns mal vor, auf der Straße wäre nichts unterwegs, es wäre einfach nur Asphalt. Und wir würden jetzt das Auto zum Patentamt anmelden gehen, dann wäre es ja schon so, du würdest jetzt sagen, okay, ich habe da jetzt ein Ding, das 200 km/h schnell fährt, 2 Tonnen schwer ist und einfach damit läuft, dass ich auf einem Tank voll hochexplosiver Flüssigkeit sitze, das ungefähr 3.500 Mal pro Minute im Auto explodiert und damit fahre ich von A nach B. Ist ja eigentlich eine ganz witzige Sache.
Ja.
Also, ja. Und aber es, ein E-Auto, wenn es dann einmal brennt, dann brennt es schon lang, oder?
Das ist schon so. Das ist wirklich ein Thema. Es ist sehr, sehr schwierig oder sehr, sehr unwahrscheinlich, dass ein Elektroauto brennt, gerade weil die Akkus ja auch immer besser geschützt werden, wenn man entsprechend einen Unterboden drunter hat, Crash und so weiter und so fort. Und man muss auch sagen, wenn ein Elektroauto Feuer fängt, dann ist es meistens so, dass der Insasse schon allein von der Crash-Einwirkung nicht mehr überlebt hätte. Also dieses Horrorszenario, du verbrennst lebendig in einem Elektroauto, ist sehr, sehr unwahrscheinlich, sondern es, ja, aber gibt's ja Leute, die das an die Wand malen, sondern es ist eher so, dass du bei dem Crash davor schon stirbst und dann brennt halt deswegen auch das Auto. Aber wenn es dann mal brennt, ja, dann ist das ein heikles Thema, das brennt halt einfach sehr, sehr lange und dann ist es die sicherste Variante, das wirklich in einen Pool voll Wasser zu stellen, damit es nicht wieder entflammen kann. Gibt es aber, glaube ich, auch schon Lösungen für, dass man quasi so eine Art Löschdecke drumherum macht, um das Ding quasi komplett von der Sauerstoffzufuhr abzuschließen und das halt auch an die Feuerwehren auszurollen, dass man sagt, wenn man so einen Fall mal hat, dann kommt quasi so eine überdimensionale Löschdecke drauf und dann fängt das auch nicht mehr an zu brennen und dann ist es halt danach Schrott, wie es aber bei einem Verbrenner, der ausbrennt, ja genauso der Fall ist.
Ja, und ich meine, tatsächlich macht es jetzt auch nicht mehr einen großen Unterschied, wenn ich jetzt da bei einem Verbrennungsfahrzeug das ausbrennt, das brennt halt in ein paar Stunden aus. Ob es jetzt da 3 Stunden braucht oder 7 Tage zum Ausbrennen, ist ja im Endeffekt dann auch schon fast wurscht, oder?
Du kannst, na, also Andi, also ob etwas 4 Tage brennt oder 20 Minuten bei der Feuerwehr, das macht schon einen Unterschied, schon einfach, weil einfach 4 Tage Menschen dabei stehen müssen.
Ja,
und da gibt es ja auch also ich habe einen Freund von mir entwickelt eben, zum Beispiel für die neue BMW-Plattform, die Sicherheitssysteme für Elektrofahrzeuge. Also da ist man schon sehr, sehr, sehr darauf bedacht, dass sowas nicht anfängt zu brennen. Also ein Auto, ein Verbrennerauto, das verpufft, dann ist der Sprit weg, dann ist es erledigt. Bei einer 100-Kilowatt-Batterie wird es dann wohl ein bisschen länger dauern. Also
aber ich glaube, wir können uns...
Das 300 Kilo Brennstoff.
Ich glaube, wir können uns einigen, dass ein brennendes Fahrzeug ein suboptimaler Zustand ist.
Ja, definitiv.
Und zwar ja auch mein Punkt, dass es halt wirklich sehr, sehr unwahrscheinlich ist, dass das überhaupt eintritt. Also da passiert es vorher, dass dich beim Scheißen der Blitz trifft oder so. Insofern...
Ja, das kann dir aber in einem Tesla auch passieren, wenn du da irgendwie im Automaten-Drive unterwegs bist und einen abseilst und dann plötzlich hier kommt gerade das Update rein am Highway.
Na, Gott sei Dank sind die Kunstledersitze so schön zum Abwischen.
Ja. Oh Gott, die weißen nämlich. Nein, also wirklich. Bleiben wir doch wieder mal zurück zum Thema, und zwar die Elektromobilität muss sich auch weiterentwickeln. Also die Idee des Elektroautos ist ja nicht neu, das war ja schon vor dem Verbrenner da. Und das war ja auch... Porsche war da ja auch einer der ersten mit den Radnabenmotoren. Ich weiß gar nicht mehr, wie hieß denn der, ist ja auch egal.
Der Lohner auf Porsche war Fall. Das, weil Porsche da noch für eine andere Firma gearbeitet hat und das war noch kein eigenständiger Porsche, sondern der war da quasi als Angestellter
der Konstrukteur. Lohner. Ja. Mix-T hieß der, ne? Weiß nicht, der Porsche Lohner Mix-T.
Kam dann später, glaube ich, ja. Also ich glaube, der hat tatsächlich auch damals schon rein elektrische und Hybride gehabt, netterweise. Also das kommt alles wieder.
Ja, das ist ein großes Revival. Wieder
das ist so retro.
Alle 5 Jahre ist es so retro. Nein, aber es muss sich auch weiterentwickeln. Also nicht nur, ebenso wie beim Smartphone von einer Generation zur nächsten, dass es ja auch große Sprünge macht, ist es beim Elektro auch so. Jetzt sind wir an dem Punkt, wo die ersten Generationen an Batterien quasi sagen, so, ich bin unter meine 80% Leistungsfähigkeit, ich wandere jetzt wieder retour. Also wo ich hin will, ist, wie geht's denn da weiter? Ja, die Batterietechnologie, aktuell ist es, glaube ich, Lithium-Ionen, die verbaut sind in den Elektroautos. Das hat ja auch alles irgendwo ein Limit. Das kann ja nicht ewig so weitergehen. Ich kann ja nicht 600, 700, 800, 900 Kilo Batterien einladen in ein Auto. Also was deiner Meinung nach oder mit deinem Blick als Experte für Elektromobilität, wie wird sich denn das Ganze weiterentwickeln? Wo kommen wir hin, dass wir unsere 1000 Kilometer Reichweite haben, in 5 Minuten geladen haben und so weiter und so fort.
Also den 5 Minuten Laden-Mythos würde ich gleich mal ausräumen oder zumindest als unwahrscheinlich einstufen, aus dem Grund, weil ja die Ladeleistung immer höher geht, je schneller ich laden will. Also ein Tesla braucht am Supercharger, die alten haben mal 120, 140 Kilowatt geladen, die neuen können jetzt 250, Porsche Taycan kann 260 und die sind jetzt bei Viertelstunde, 20 Minuten Ladezeit. Ich glaube tatsächlich, dass das schon an der Grenze des Sinnvollen ist, weil wenn wir das noch höher machen, würden wir davon reden, also bei 5 Minuten, dass wir wirklich irgendwann mal in den Megawatt-Bereich reinkommen und dann haben wir wirklich das Thema, wenn da mehrere Autos laden, dass das dann wirklich eine heftige Spitze im Netz ist, wo die Frage ist, ob das so gut ist, ob es das verträgt, ob es den Aufwand wert ist. Aber andersrum, ich denke, 1000 Kilometer Reichweite wird gut möglich sein und wenn dann das Laden weniger lang dauert, ist es okay. Jetzt muss ich nur kurz hier auflegen, ja, weil mich jemand anruft. Entschuldigung.
Du hast wenigstens Leute, die dich anrufen.
Ja, ich habe keine Freunde. Also alle Menschen, die ich kenne, sitzen hier.
Ich habe ja blöderweise auch so ein altmodisches Festnetztelefon, was man...
Ich habe es mir gedacht, ein Alcatel oder so ein
Teil. Ja, genau, weil mein Handy ist natürlich stumm, aber da können natürlich Leute durchklingeln, ja.
Wer ruft denn noch auf einem Festnetz an? Das ist die Oma oder die Eltern?
Ja, oder Leute, die mit Wählscheibe wählen.
Es ist der Papa. Den ich jetzt gerade weggedrückt habe, wenn er es dann später anhört, weiß er warum.
Wer ruft um 9:30 an? Ne? Das kann nur der Papa sein.
Ganz genau.
Ist bei mir auch so.
Zu den Batterien zurück. Ja, also wie gesagt, diese 5 Minuten Ladezeit glaube ich nicht. Ich glaube, bei der Viertelstunde ist so die Grenze des Sinnvollen erreicht. 1000 Kilometer Reichweite, kann ich mir durchaus vorstellen, dass es kommt, ist tatsächlich heute, wo wir aufzeichnen, gerade eine große Meldung rausgekommen, dass es wohl wieder eine neue Technik gibt, wo das mitkommen könnte. Also da wird ja wahnsinnig viel dran geforscht, gibt es auch viele Fortschritte und vor allem kann man das auch ein bisschen verifizieren, wenn man mal zurückguckt, wenn man schaut, wie hat sich die Batterietechnik weiterentwickelt. Die ersten Teslas hatten 85 Kilowattstunden brutto und haben noch viel weniger davon netto wirklich zum Fahren freigegeben. Und das, was jetzt neu angekündigt ist, was 21 oder 22 rauskommt, bewegt sich dann wahrscheinlich irgendwo im Bereich 120, 130 Kilowattstunden. Das heißt, in diesen grob 10 Jahren wirklich ein ordentlicher Fortschritt bei der Energiedichte, weil das Auto drumherum ist ja von der Größe relativ ähnlich geblieben. Und jetzt gucken wir nochmal 5 oder 10 Jahre in die Zukunft, dann machen wir diese Schritte nochmal. Wir sind heute bei um die 400 Kilometer real, also 500-600 Kilometer real wird sehr gut möglich sein und im Zyklus sind das dann wahrscheinlich wirklich die 1000, die vorne stehen.
Aber ist das sinnvoll? Also viel hilft ja nicht automatisch viel, weil ich kann ja Batterien kiloweise in die Autos reinpacken, aber irgendwann einmal schleppe ich ja auch nur unnötig Ballast mit. Also wäre es denn nicht eigentlich sinnvoller, die Ladezeiten zu verkürzen und dafür kleinere Batterien in die Autos einbauen, die einfach leichter sind, die dann auch das restliche Auto, die agiler sind, dann die Reifen mehr schonen, die Bremse mehr schonen und dadurch halt auch einfach durch das Mindergewicht viel weniger Energie verbrauchen. Ist das nicht eigentlich sinnvoller?
Definitiv, nee, also von was ich da rede, ist natürlich dann auch wirklich so technologisch das oberste Ding, was wirklich quasi die, winken wir mal in die Kamera rein,
ja.
was die besten Autos sind, die es gibt, also Tesla und Porsche sind halt bei der Akkuentwicklung ganz vorne. Das ist natürlich in den Massenautos noch nicht so und da brauchst du es auch nicht. Also wir haben uns ja kennengelernt durch den E-Up. Der kommt real so seine 200 Kilometer weit mit einem Akku, der ein Drittel von dem drin hat, was ein Tesla drin hat. Und es reicht wirklich vollkommen für dieses Auto. Also bin ich voll bei dir, es reicht wirklich, kleinere Akkus zu verbauen. Es kommt halt auf den Anwendungszweck an. Aber wir haben halt so diese 5-10% der Autofahrer, die wirklich viele lange Strecken fahren, die schnell fahren müssen, die dann auch schnell wieder vollgeladen haben wollen und große Autos dafür nutzen. Für die brauchst halt diese Fortschritte und dann die großen Akkus, aber so ist Brot- und Butterauto.
Und für die Pressemeldungen.
Genau, richtig. Aber
also die Wollmilchsau, die gibt es da noch nicht. Weil wie gesagt, es gibt ja auch schon Hersteller, die auch auf das setzen, dass sie kleinere Batterien einbauen. Mazda zum Beispiel macht das mit dem MX-30, dass sie sagen, okay, wir bauen eine kleine Batterie ein mit weniger Motorleistung, einfach weil das mehr Sinn ergibt im Konzept.
Wollmilchsau ist so ein Ding, ich glaube, das gibt's bei Autos grundsätzlich nicht. Also es gibt kein Auto, was perfekt in irgendein Fahrprofil reinpasst, weil bei jedem wirst du irgendwo sagen, der Akku ist entweder zu groß oder zu klein. So ein Kompromiss ist es immer. Was ich hoffe, was ja leider manche Hersteller nicht mehr machen, aber was ich hoffe, dass es das wieder mehr gibt, ist, dass man sich wirklich aussuchen kann, welche Akkugröße habe ich drin. Tesla hatte das ja früher, ich glaube bei Model 3 haben sie es noch, bei Model S meine ich nicht mehr, sondern da ist ja immer dieser größte Akku drin.
Wobei, da muss ja auch irgendwann was Neues kommen, das ist ja auch schon ein alter Bock.
Ja klar, da ist ja jetzt auch was angekündigt. Audi hat zwei wählbare Akkugrößen, Porsche hat zwei wählbare Akkugrößen und ich glaube, das ist wirklich ein guter Weg, dass ich sagen kann, ich suche mir nicht nur die Form und die Größe vom Auto aus, sondern auch wirklich, was für einen Akku habe ich da drin, weil es gibt ja auch Leute, die kaufen sich irgendeinen VW-Bus, fahren aber damit durch die Kinder durch die Gegend, die brauchen dann keinen so großen Akku wie jemand, der vielleicht nur einen Golf oder ID fährt und dann aber damit auf Langstrecke geht. Das heißt, es kann durchaus sinnvoller sein, in so einen Golf einen größeren Akku einzubauen als in den Bus, je nachdem, wer der Nutzer ist. Und deswegen glaube ich, ist es sehr, sehr sinnvoll, dass viele Hersteller einfach verschiedene Größen zur Auswahl stellen und ich suche mir das als Kunde aus.
Ja, das wäre doch eigentlich schön, wenn das skalierbar wäre, nämlich, dass ich sage, okay, ich kann das einfach packweise erweitern. Wenn ich sage, okay, ich fahre zweimal im Jahr mit den Kindern auf Urlaub, dann brauche ich einfach mehr Reichweite. Das wäre doch eigentlich was und ich stecke diese Teile nach, weil das sind ja auch bei den Autos nicht, das ist ja nicht ein großer Block, sondern bei Nissan weiß ich es eben, dass das halt kleine Teile sind, die du einzeln austauschen kannst, wenn mal eins kaputt ist. Da könntest du ja genauso nachstecken, wenn du Platz dafür im Auto hättest.
Ja. Yeah. Ja, es ist so ein bisschen der feuchte Traum des Ingenieurs natürlich. Es ist auch wirklich, ich finde es an sich eine coole Idee. Das Problem ist, es wird wahrscheinlich an den Kosten scheitern und einfach am Aufwand, weil so ein Akku ja an sich doch als ein Paket gedacht ist. Und wenn du das jetzt austauschbar machen willst, dann musst du zum Beispiel zweimal dieses Packaging machen, dass du dann die einzelnen Dinger rausnehmen kannst, weil jetzt gerade aus so einem zusammengepackten Akku kannst du ja keine einzelnen Module mit vertretbarem Aufwand rausnehmen. Das macht's aufwendiger. Und der zweite Punkt ist, damit das kostenmäßig funktioniert, müssten die Akkus zwischen allen Herstellern ähnlich sein oder eben nahezu gleich, dass das wirklich bei großen Stationen oder so, dass die Akkus da vorgehalten werden und ich mir die da hochholen kann, weil das rechnet sich für einen einzelnen Hersteller nicht. Und jetzt haben wir eine Industrie, die Jahre gebraucht hat, um sich auf einen Stecker für die Autos zu einigen. Das ist, glaube ich, utopisch anzunehmen, dass die es mal hinkriegen, dass alle Autos die gleichen Akkus drin haben. Und ist, glaube ich, auch nicht sinnvoll, weil natürlich ein kleiner VW technisch was ganz anderes drin haben muss als der Porsche oder Tesla.
Hm, verstehe. Na, dann lass mich mal weiter vor euch träumen davon, dass ich da einfach mal wohin fahren muss. Ich lade hier noch 15 Kilo Batterien nach, um 100 Kilometer weiterzukommen.
Ja, aber grundsätzlich, wenn wir dazu reden, denke ich mal, diese Zwischengröße, diese 60 Kilowatt, das ist ja eigentlich perfekt, oder? Wenn ich mir jetzt anschaue, einen ID3 beispielsweise oder auch einen Hyundai Kona, ja, die haben knapp über 200 PS, 204 glaube ich jeweils, das geht gut voran, das fährt stabil über 350, 400 Kilometer, mehr braucht man eigentlich nicht, oder?
Das ist ja die Frage, brauche ich 200 PS? Also in Deutschland macht das schon Sinn, aber bei uns, ich frage mich oft, wozu muss jetzt ein Elektroauto 500 PS haben? Wozu muss ich mit 500 PS durch die Gegend fahren?
Na gut, aber da kriegst du jetzt zum Beispiel
effektiv 98 nur davon.
Beim Hyundai die 136 PS Variante mit dem kleineren Akku. Bei VW, beim ID3 bekommst du auch eine kleinere Variante beim, der kleine Akku ist wie viel? 50 Kilowatt? Stunden groß.
Irgend so
was. Ja. Der hat dann auch, glaube ich, 136 PS. Also das ist schon in gewisser Weise skalierbar.
Es ist halt ein Stück weit, jetzt ganz laienhaft ausgedrückt, ein Abfallprodukt von einer großen Batterie, dass dann auch immer mehr Leistung dabei ist. Also es hängt nicht nur daran, da muss dann natürlich auch mehr Technik rein, aber an sich, je größer der Akku ist, desto mehr Leistung kannst du aus diesem Akku auch rausziehen. Und deswegen sagen halt die meisten Hersteller, wenn ich schon so einen großen Akku verbaue, dann mache ich diese Power auch nutzbar, weil dann habe ich ein Verkaufsargument und dann zahlen mir die Leute auch eher den Preis, den so ein größerer Akku dann hat. Das ist so ein Grund. Und ich glaube, das Zweite, weswegen das ganz gut ist, ist, dass Autos eben doch was Emotionales sind und dass man Elektroautos am Ende vom Tag nicht über das Öko-Ding verkauft, sondern darüber, dass sie Spaß machen. Und dafür ist es dann doch gar nicht so schlecht, wenn sie 200 PS haben, auch wenn man es eigentlich objektiv gesehen wirklich nicht braucht.
Na, ja, da ist was dran. Bei uns in Österreich macht es ja schon Sinn, weil die motorbezogene Versicherungssteuer tatsächlich das, was richtig viel Geld kostet, wenn man starkes Auto fährt, die entfällt ja noch. Also kommt davon, was denen dann einfällt. Aber da ist jetzt ganz egal, ob ich jetzt einen 761 PS Porsche fahre oder einen 90 PS ja, was weiß ich, was gibt's da? Twingo.
Hat der 90, der
hat Elektrik? 98 PS herum hat er.
Also auch viel ist für so ein kleines Auto. Ein Drehmoment.
Ja. Hat er. Aber ist von der Versicherungssteuer her wurscht, weil die ist bei beiden null.
Ja, das stimmt.
Das ist ein sehr angenehmes Argument für, der Anschaffungspreis, für einen Porsche.
Der Anschaffungspreis ist also ich glaube, dass das Ledersitzpaket im Taycan kostet so viel wie der ganze Twingo. Aber so ungefähr. Die neuen Felgen, die Turbofelge.
Ja, dazu vielleicht eine kleine Anekdote von unserem Roadtrip. Wie gesagt, ich habe zwei Freunde dabei, die gefahren sind und einer von denen fährt im Moment noch einen Ford Ka. Der holt sich jetzt aber auch ein Elektroauto. Und dem habe ich gesagt, weil wir auch so fette Felgen drauf hatten, fahr den nicht an Randstein, weil die kosten so viel wie dein ganzes Auto.
Ja, es ist ja auch so. Das ist mit Felgen muss man sehr aufpassen. Ich habe gerade eine bei einer Felgenklinik, weil ich bin da auch sehr heikel. Ich bin nicht angefahren, aber man ist halt sehr heikel. Und beim Porsche tut es noch mehr weh. Also.
Der Jaguar, der hatte seinen wunderbaren Felgenschutz. Da waren die Felgen richtige 3 cm drin vom Reifen, also beim iPace.
Wirklich?
Ja, das war super.
Na, das kann ich bei meinem Auto nicht behaupten. Das geht sich nicht aus.
Du musst einfach mehr aufpumpen, dass die Reifen, die Seitenwand ein bisschen rauskommt.
Ein 35er Schlappen ist ein 35er Schlappen. Da kann ich pumpen, was ich will.
Du, 700,
da ist kein Gummi drauf.
Ja, aber du kannst 700 Bar Wasserstoff reinpressen.
Oh, gute Idee.
Ja.
Das ist eine gute Idee.
Na, ist das doch für was gut.
Ja. Lass mich mal sehen, habe ich noch irgendwas vergessen, was ich heute bequatschen will? Wir haben noch keinen Namen. Wir müssen nämlich mal schön dankbar sein, weil ich habe dann die Herren von FIO im Nacken, wenn wir hier den Rahmen ein bisschen sprengen. Und zwar, wir haben noch keine Namensfindung, aber in der Pause habe ich mich mit Robin unterhalten und er hätte einen Vorschlag für den Namen.
Ja, wir haben ja vorher über die Akkuheizung gesprochen und da fiel der Ausspruch, lass die Isabella vorheizen. Und
und ich finde es auch sehr schön, nämlich, dass diese Folge Isabella, weil sie auch das Telefon hergegeben hat, widmen mit dem Titel Lass Isabella vorheizen.
Gut.
Bei Herrgott, fahr doch.
Herrgott, Jungs, heiz weiß, doch.
Ihr seid in Plauderlaune. Ich muss jetzt aber auch sagen, wir sollten das mal wiederholen. Wir lassen jetzt mal ein bisschen Zeit ins Land leben laufen und sehen mal, wie die Autoindustrie sich weiterentwickelt bezüglich Ladetechnologie, Ladeinfrastruktur und auch Batterien und Autos und Emotionen bei rein batterieelektrisch betriebenen Autos. Und würde bei dieser Gelegenheit mich mal bedanken bei Robin. Robin, hast du jetzt in nächster Zeit irgendetwas, was du raushaust, dass die Zuhörer mal reinklicken, was lesen können? Sollen sie was kaufen? Sollen sie dir was schicken?
Ich habe tatsächlich jetzt gerade nichts vor, weil jetzt gerade unser neues Wintersemester losging und ich mich eigentlich dem widmen sollte. Ich habe aber die letzten 2 Wochen sehr, sehr viel gemacht und ein paar Artikelchen geschrieben, eben über diese ganzen falschen Studien, die rausgekommen sind. Und wer sich dafür interessiert, eben gerade so was an Halbwahrheiten über Elektroautos im Umlauf ist, das ist da ganz gut zusammengefasst, kann gerne mal bei mir im Blog nachschauen. Da sind jetzt ein paar relativ aktuelle Sachen drin. Das ist robin-engelhardt.de. Da ist das alles schön aufgelistet. Und dann steht bei mir ansonsten aktuell eigentlich nichts an, aber ich kriege im März, in der Hoffnung, dass dann die Gesamtsituation besser ist, einen ID3. Und dann wollen wir das Taycan-Projekt nochmal quasi mit dem richtigen Volkswagen wiederholen und gucken, wie schlägt der sich auf Langstrecke im Alltag.
Da bin ich mal sehr gespannt, weil den ID3, ich durfte den mal kurz fahren, Andi hatte ihn schon ein paar Mal, aber ich bin echt gespannt, wie das Ding sich im Alltag schlägt, weil es ist schon ziemlich smart. Also ich habe zumindest den Eindruck gewonnen, dass es ein sehr smartes Auto ist. Ja. Haben wir noch was zu verkaufen, Andi?
Ach ja, unsere Fernsehsendung. Natürlich. Go. Im österreichischen Privatfernsehen. Puls 4, ProSieben Max und Sat1 immer am Wochenende. Und natürlich unsere Social-Media-Plattformen, ganz klar, Instagram, Facebook, YouTube vor allen Dingen. Da könnt ihr euch uns anschauen, wenn ihr uns nicht nur hören wollt.
Ja, ich glaube, die Leute sind schon genug bedient, wenn sie uns nur hören. Aber ja, bitte einfach reinklicken, liken, posten, was auch immer einfällt. Andi, nur mal nachgeschossen, hast du nicht irgendein Printmagazin jetzt auch bald wieder?
Ja, du schon daran? Genau. Ich weiß nicht, also Das letzte Printmagazin, habe ich sogar gerade zur Hand, als Nachschlagwerk, ist tatsächlich das Go-Printmagazin, wo es rein ums Thema Elektro geht. Also welche elektrischen Autos kommen auf den Markt, welche sind am Markt, wie lange fahren die mit einer Akkuladung und wie ist denn das eigentlich mit E-Autos? Rettet man da wirklich die Umwelt oder nicht? Schaut mal rein, das gibt es bei allen Turmöl-Tankstellen und auch in der Moon City in Salzburg und in Wien, wenn sie dann wieder mal aufmacht.
Ich finde es ja geil, dass du bei der Tankstelle das E-Mobilitätsmagazin auflegst. Was macht man da? Reifen aufpumpen?
Jetzt grätsch ich doch nochmal schnell rein, nachdem der Andi gerade Printmagazin gesagt hat. Das hätte ich jetzt fast vergessen. Ich schreibe ja auch für ein wunderbares Printmagazin, das tatsächlich auch aus Österreich kommt, die Elektroautomobil. Und da kommt am 3. Dezember die neue Ausgabe raus, wo dann der große Bericht über den Taycan drin ist, über unser Fahrevent, was wir da hatten. Und die Ausgabe drauf hat dann den Bericht drin, wo ich den NIO gefahren bin, den NIO ES6, den neuen SUV.
Unbedingt nachlesen, das bekommen wir sogar ins Haus bei uns. Wir sind in so einem Lesezirkel, da bekommen wir das einfach zugestellt. Das mops mal dem Kollegen einfach vom Schreibtisch.
Wunderbar. Das richtig. Das eh nie. Weil tatsächlich diese NIO-Geschichte, da bin ich schon ziemlich heiß drauf.
Ja. Also das ist ja eigentlich noch spannender als der Taycan für uns, weil das sind wir beide nicht gefahren. Und das ist etwas, ich glaube, dass da in Wolfsburg dem ein oder anderen schon der Arsch auf Grundeis geht. Wenn China irgendwann mal sagen sollte, so Jungs, wir haben hier genug Autos und der Markt ist gesättigt, wir gehen jetzt mal noch ins gute alte Europa-Retour, der Markt ist zwar auch schon voll, aber da pumpen wir einfach mit guten Angeboten die Autos in den Markt. Also da bin ich schon sehr gespannt.
Ja, und dann gibt es wieder irgendeine Automesse, wo irgendwer von Volkswagen drin sitzt und sagt, da scheppert nichts.
Der sagt schon lange nichts mehr.
Das weiß ich. Der sagt schon lange nichts mehr.
Der war übrigens auch ein Schwabe und ist 5 Kilometer neben meinem Heimatdorf groß geworden, der Winterkorn.
Ja, schau, kann aus dir auch was werden bei Volkswagen. mach das gut mit dem Porsche und mit dem ID3. Zu mir war der Winterkorn immer nett. Zu mir war er immer nett. Super, Jungs, ich sag vielen Dank für das Gespräch. Robin, danke, dass du dir Zeit genommen hast für uns zwei Deppen mit Verbrennern und uns ein bisschen aufklärst über die Elektromobilität und wie es da weitergeht. Von meiner Seite war's das jetzt. Ich wünsche allen Zuhörern noch eine schöne Zeit und einen schönen Abend, schönen Tag, einfach reinhören. Wir hören uns dann bei der nächsten Podcast-Folge und Robin, vielleicht hörst du auch mal rein und ja, tschüss und baba.
Bis dann. Ciao.